Hallo, ich bin Jan.
Und ich bin Jakob.
Radio! Wir kennen uns schon ziemlich lange.
Und haben Kategorie mitgebracht.
Radio!
Jakob, Jakob, Radio!
Und damit ihr nicht so übelst verwirrt seid, möchte ich nur eine kurze Einführung geben, wer wir eigentlich so sind. Folgendes, guck mal, also ich bin Jan, Champion. Ich habe diesen Namen mir selbst gegeben, weil es in einem Computerspiel war. Und ich habe angewandte Theaterwissenschaften in Gießen studiert. Das ist Jakob gegenüber von mir. Ihr seht ihn hier auf der Bühne. Er hat ein Mikrofon. Das habe ich ihm ans Oberhemd geklemmt. Und er ist der witzige Doktor der Kunstwelt.
Oh Mann,
mein Vorschlag. Aber du kannst auch sagen, nein, neu aufnehmen.
Das Intro ist halt so unfassbar genuschelt. Überhaupt nicht verständlich. Dass ich eigentlich Kunstcomedian bin. Was? Real Talk.
Es ist cool, dass man das auch mit Ernst sagen kann. Ich bin Kunstcomedian.
Nee, das kann man nicht ernst sagen. Und auch Poetry Slam mache.
Oh Gott.
Und deswegen ja auch einfach viel in
Deutschland.
Nein, gar nicht.
Deutschland.
Zeppelin unterwegs bin, Jan.
Achso, ja, genau. Zeppelin ist halt schon viel.
Okay, also herzlich willkommen zu Jan und Jakob Radio, hier im neuen Jahr, im neuen Jahrzehnt. Jan.
Hier im Studio des NDR.
Genau, mittlerweile
Schleswig.
Sind wir NDR Schleswig. Und das bringt natürlich eine gewisse, auch jetzt eine Verantwortung und eine neue Themenvielfalt mit sich. Und auch Rundfunkgebühren. Jan. Wir haben ja mittlerweile auch unsere Hörerinnen und Hörer viel um Fragen gebeten. Ich habe sie jetzt hier gesammelt.
Cool.
Tatsächlich war eine Frage, die wirklich vermehrt aufgetaucht ist, sehr, sehr viel, war deine Meinung zu Roberto Blanco?
Gute Schlagersongs. Ist interessant, dass du das fragst, weil ich habe ja auch ein Theaterstück darüber gemacht mit Kolleginnen zusammen. Ich glaube, Schlagersänger werden zu Unrecht alle in einen Topf geworfen und es gibt da auch gute Musik. Und ich glaube, ein paar Roberto Blanco-Songs sind auf jeden Fall gute Musik.
Ich hätte niemals mit einer differenzierten Antwort an dieser Stelle gerechnet, muss ich sagen.
Hä, warum nicht? Du weißt doch, dass ich darüber geforscht habe.
Es war mir in dem Moment nicht klar, dass du, weil du ja Theater machst, Jan, dich mit ihm beschäftigt hast.
Für die Leute an den Rundfunkgeräten zu Hause, die ihr Handy sind, ich mache Theater.
Danke.
Jakob, war wichtig, dass wir jetzt hier in der vierten Folge so ein bisschen, also dass wir euch nicht ins kalte Wasser werfen, weil wer mag das schon? Ich weiß, ihr seid alle gewohnt, dass nur Jan Böhmermann euren Content produziert, aber jetzt kommt auch noch ein weiterer Jan und ein Jakob dazu. Fucking deal with it.
Darf man Sani-Fairbongs wegwerfen?
In einem Betracht der Tatsache, dass jetzt also ein bewaffneter Konflikt mit Iran ansteht, nicht.
Okay. Verrätst du mir ein Passwort von dir? Ich wollte wissen, ob du mir vertraust.
Ja, dir ganz viele, aber nicht on air.
Hast du Angst? Oh, hast du Angst um deine Privatsphäre? Ich frag nur. Okay, wie viel wärst du bereit für einen Auftragsmord zu bezahlen?
Ich gebe den Mord in Auftrag.
Was wäre so das Limit, das du zahlen würdest?
Ja, aber das ist jetzt schwierig, weil, also keine Ahnung. Ich habe natürlich Mordanliegen, aber habe nicht viel Geld. Deswegen verstehe ich die Frage nicht so ganz. Also wie viel, du meinst so, wie viel würde ich sozusagen sparen?
Oder? Genau. So im Rahmen deiner Möglichkeiten würdest du sagen, so okay, also ein Mord wäre mir schon 3.000 wert, obwohl das für mich echt viel Geld ist.
Mhm.
Also ich finde, ab 200.000 ist ein Mord angemessen bezahlt.
Ja. Ich hätte 100.000 gesagt.
Du hättest 100.000 gesagt?
Mhm. Aber ich habe keine Ahnung, warum.
Ich glaube, da kommt es sehr auf die Region und auf die Art des Mordes an.
Ja.
Also für Vergiften ist, finde ich, so 100.000.
Mhm.
Wirklich irgendwie jetzt erschießen.
Aber mal ganz ehrlich, vergiften macht doch selber. Also, oder?
Ist, glaube ich, gar nicht so einfach.
Ich habe das Gefühl, man kann es googeln, aber ich würde es nicht googeln wollen, wegen Internetangst, CIA und so.
Ja, weiß ich nicht, wie schwierig vergiften ist. Ich weiß nicht, für mich ist es, also ich bezahle ihr Auftragsmord, je nachdem, wie spektakulär es ist.
Ach so.
Also ich finde, da geht es halt eben auch viel um die Umsetzung, die konkrete, ob die jetzt krass ist oder nicht.
Hör mal, Jakob, toter Mann ist ein toter Mann. Wie es dazu kommt, ist mir herzlich egal und ich will es gar nicht wissen.
Okay.
Bottom line, der Typ, den ich tot haben will, ist tot.
Okay, alles klar. Wer ist dein Vorbild?
Ey, das habe ich, das ist witzig. Ich bin heute aufs Fahrrad gestiegen und dachte mir so, ist das eine coole Frage, die ich Jakob stellen kann? Hast du Vorbilder? Und ich habe so gemerkt, ich könnte jetzt keine konkrete Person nennen, außer Künstler, die ich richtig gut finde. Aber das sind ja jetzt nicht so Leute, keine Ahnung. Vorbilder sind ja auch immer so welche.
Nicht, du willst ja, du willst nicht wie ein Vorbild sein in einem spezifischen Bereich, sondern ein Vorbild ist ja wie so eine Art Guidance für dein Leben.
Genau.
Und das ist, und dann.
Also auch so Lebensführung, ne, vor allem, ja. So nach dem Motto.
Ich finde Leute über 30, die ein Vorbild haben, irgendwie uncool.
Ja, aber was ist das? Ich weiß auch nicht, ob ich das halt hatte mit, keine Ahnung, als ich Eminem gehört habe, war er jetzt auch nicht mein Vorbild oder so, weißt du? Mit
Eminem 14. Ein schlechtes Vorbild, ja.
Ja. Also ich, keine Ahnung, hattest du mal ein Vorbild und jetzt nicht mehr oder was?
Ich hatte, glaube ich, nie ein Vorbild. Ja. Ich habe mir als Kind immer irgendwas aus den Fingern gesogen, wenn ich gefragt wurde.
Es ist auch komisch, die Annahme, glaube ich.
Ja.
Also wenn du, es macht Sinn in der Branche halt, ne? Ich will so gute Kunst machen wie Hito Steyer, ja, oder so. Ne?
Aber sonst
das ist meine Antwort, Hito Steyer.
Mhm. Das ist jetzt eine persönliche Frage, Jan.
Oh shit.
Wie stehst du zu Maggi?
Ich find's voll in Ordnung. Ich hab's aber nicht im Haushalt, weil man kann auch einfach Sojasauce nehmen.
Oh, und du? Das ist ein Lifehack. Ich liebe Maggi. Ich will Maggi, ja, ich habe Maggi vor 2 Jahren für mich wiederentdeckt.
Ah, witzig.
Und mache es immer auf Ei und in Suppen. Ich hatte gestern nur mit Lara eine längere, wirklich hitzige Diskussion, dass sie das als Beleidigung ihres Essens sieht, wenn ich Maggi
da
mache.
Und weil es auch so, weil er so Geschmacksverstärker drin ist, ist Maltodextin oder so, gell?
Ja, weiß ich nicht. Ja, irgendwie so ein Scheiß.
Ja.
Also so richtig, auch so richtig, also zählt doch die Glutamate. Ich habe nämlich richtig recherchiert.
Glut.
Und aber Josef Beuys hat mal ein Werk mit Maggi gemacht, insofern ist es in Ordnung, finde ich, das zu mögen. Es ist Hochkultur.
Ja. Ja. Josef Beuys war ja Nazi. Willst du dazu Stellung beziehen eigentlich? Ah. Oder? Nee, Scherz, in die Richtung will ich nicht gehen. Ich will in eine andere Richtung gehen. Nämlich erstens, ich würde es nicht aufs Ei machen, weil ich finde Ei lecker genug. Ich will da nur Salz drauf haben.
Mhm.
Ich mag einfach Ei-Geschmack. Aber ich finde es so ein bisschen dieses, dass es verpönt ist, irgendwie Glutamat und so.
Finde ich auch, ich liebe Glutamat.
Verstärker zu haben, warum ist das verpönt? Warum will man nicht einfach, dass es ein bisschen
ungesund ist.
Mehr schmeckt?
Nee, ich verstehe auch nicht, ich verstehe die Angst vor Glutamat nicht.
Nee, gut. Aber es ist witzig, weil das hätte ich bei dir auch anders eingeschätzt, weil du bist ja so ein bisschen Grünwähler und die haben ja,
hey.
Sorry, schneiden wir raus, weil du bist ja so ein bisschen, keine Ahnung.
Du schneidest
so,
nie raus, wenn du sagst, schneiden wir raus, schneidest es nie
raus. Du bist ja so ein bisschen postmaterialistisch angehaucht.
Ja, ich hatte noch einmal eine Erfahrung, als ich in Laos war, da steht auch im Reiseführer so richtig, bestellen Sie ohne Glutamat, die übertreiben es komplett.
Okay.
Und das Essen war so geil.
Mhm.
Das Einzige, was du hattest, war wirklich vermehrt Sodbrennen.
Ah.
Ich weiß nicht, ob das über Glutamat kommt oder ob ich mir das eingebildet habe.
Aber viel Chilis.
Ahnung,
ja.
Aber das Essen war richtig intensiv und richtig geil.
Ja.
Und ich verstehe nicht, also es gibt wahrscheinlich so irgendwie Glutamat, ist krebserregend wie 9 Milliarden andere Sachen, aber es ist mir irgendwie egal.
Ja, ich glaube, ich habe auch schon mal gehört, dass es einfach Bullshit ist und auch so ein bisschen, um sozusagen ostasiatische Küche so zu entwerten. Tatsächlich, ja.
Ach krass.
Ja, keine Ahnung.
So ein bisschen wie die Lüge, die in die Welt gesetzt wurde, im Fischmeck sei kein Fisch. Was saved, meine Theorie ist ja, dass es von Burger King, dass
einfach ja, solche Burger King Sachen, genau.
Und sagt, ah geil, können wir über McDonald's Urban Legends in die Welt setzen, die so gut sind, dass sie sich über Jahre und Jahrzehnte halten. Und wahrscheinlich haben sie das mit Glutamat, hat die Anti-Asia-Essen-Lobby sich zusammengesetzt.
Genau. Das ist ein cooles Thema übrigens, solche Urban Legends, die es extrem lange halten. Es hat ja auch irgendwann mal, hat ja auch Evian oder so eine französische Quellwassermarke, eine Studie in Auftrag gegeben, die herausfinden sollte, dass wenn man viel trinkt, man weniger Hungergefühl hat. Und das habe ich lange geglaubt, weil es in der Bravo stand, aber es stimmt nicht.
Hä, das heißt, die Bravo hat nicht vernünftig recherchiert?
Ja, die Bravo hat sich auf eine gekaufte Studie berufen, die widerlegt ist.
Hey, wie geil.
Ja.
Ich liebe sowas, ne?
Ja, keine Ahnung, so gerade so Bravo-Wissen ist ja, das nimmst du auf in einer Zeit, in der du mit sehr viel Unsicherheit umgehen musst und das bleibt dann ganz tief hängen.
Ja.
Ganz tief hängen.
Apropos ganz tief hängen, können wir vielleicht unsere sonst
die. Nein, Schwanz. Scherz, das nehme ich raus.
Ja, genau, Jan. Ach so, deine Sachen schneidest du dann raus. Ich habe gestern einen Satz gelesen, weil apropos Sachen, die sich halten, es gibt so Sätze, die man in der Kindheit als deutsches Kind immer hört.
Deutsches Kind.
Naja, die man in Deutschland als Kind, Jan. Von mir aus können wir es auch so formulieren.
Ich weiß, dass das eigentlich normal ist, aber ich finde, es klingt so, deutsches Kind klingt halt so wie, wir wünschen Ihnen deutsche Weihnachten, weil ihr deutscher Busfahrer. Das klingt so, ja, nach so ein bisschen Ostnazitum.
Ja, verstehe ich. Ist okay. Hast du recht. Und zwar war der Satz, den man so zu Kindern sagt, so, okay, wein ruhig, dann musst du nachher weniger aufs Klo.
Ich habe noch nie gehört.
Ich auch nicht, und ich finde den aber so schrecklich. Ich finde, der ist überhaupt nicht in Ordnung.
Natürlich nicht.
Ich finde mies, aber das ist so ein klassischer Elternsatz, den ich mir vorstellen kann, der an so einem Tisch die ganze Zeit fällt. Ich finde den richtig schlimm.
Aber du kennst den? Also vorher kennst du
den? Ich habe den nie vorher gehört. Ich habe den gelesen. Aha. Und dachte, krass, den kenne ich nicht, aber der ist richtig schlimm. Ja, sonst ist es so, die Krümel haben den ranzuhalten, wenn der Kuchen spricht, oder so ein Scheiß, den man halt die ganze Zeit hört.
Ja, weder Kuchen noch Krümel können sprechen.
Punkt.
Tschüss.
Tschüss.
Das war Jan und Jakob Radio. Heute eine etwas kürzere Episode. ich hoffe, ihr hattet Spaß.
Ja. Jan, ein paar Fragen. Mhm. Wenn du eine Maske aufsetzen müsstest, welche würdest du tragen?
Sidos Maske von Sidos Maskenalbum.
Da gibt es aber ja auch mehrere. Es gibt ja mittlerweile eine rote, eine goldene und eine silberne.
Welche? Oh, da bin ich raus. Ich kenn nur die...
Die Original-Sido-Maske.
Ja.
Also würdest du die Original-Sido-Maske nehmen oder würdest du zu Spectre gehen und ihm sagen, er soll dir eine Maske designen?
Er macht ja die Grafik, ne?
Mhm. Besser.
Ja, ich würde zu Spectre gehen und sagen...
Okay. Alles klar. Jan, was glaubst du, wie oft müsste man mit seinem Kopf gegen die Wand schlagen, bis man da ernsthaft ein Loch ankriegt?
In den Kopf halt, ne? Zuerst. Es gibt ja sehr dünne Wände.
Bitte?
Es gibt ja sehr dünne Wände. Es gibt ja so komische, komische Gipswände.
Mhm.
Ja, da kannst du einen guten, beherzten Headbutt reinballern und dann ist die Wand im Arsch.
Wie stehst du dazu, mit mehreren Kissen zu schlafen?
Ich schlafe folgendermaßen. Ich liege auf meiner linken Seite. Auf einem dünnen Kissen, weil ich nicht mag, so komisch den Kopf so angedetscht zu bekommen. Ich will, dass meine Wirbelsäule gerade ist. Und dann liegt vor mir ein großes Kissen und auf dieses große Kissen lege ich meinen Arm, sodass mein Arm leicht angehoben ist. Also ich schlafe...
Hä, okay, also ich hatte keine so differenzierte Antwort an dieser Stelle erwartet. Okay, du hast eine offensichtlich sehr spezielle Schlaftechnik.
Genau, aber die habe ich auch erst kürzlich entwickelt, weil ich irgendwie erst kürzlich das Bedürfnis hatte, meinen einen Arm leicht anzuheben.
Achso, mit über 30 kommt dann dieses Bedürfnis, dass der Arm schräg liegen muss?
Ja, ich habe keine Ahnung, was da abgeht. Oder habe ich nicht so geschlafen?
Aber fließt da nicht irgendwann das Blut aus deiner Hand?
Ja, du bewegst dich ja, sobald du eingeschlafen bist. Es ist nur sowas fürs Einschlafen halt. Keine Ahnung.
Okay.
Shit is weird, man.
Okay, verrätst du mein Passwort von dir?
ZZ169169. Jakob ist dumm. Er denkt, ich würde ihm tatsächlich ein Passwort sagen.
Punkt.de.
Alles klein geschrieben.
Okay, alles klar.
Jakob, hast du eigentlich Vorbilder?
Nein. Ich habe mal als Kind Donald Duck als mein Vorbild gewählt, aber einfach auch nur, weil ich ihn cool fand und schnell eine Antwort brauchte.
Mhm.
Ich glaube, ich hatte nie ein Vorbild. Das einzige Vorbild, was ich mal hatte, war mein erster Rap-Name.
Joel.
Joel, genau.
Joel.
Joel, nicht Joel.
Jan. Joel gibt's, ne?
Joel gibt's Jalil auch. Gibt's. Joel gibt's auch. Jalil gibt's.
Gibt's für alles.
Es gibt,
glaub, so generell so alles. Englische Silben.
Warum? Ich beantworte dir deine Frage gleich, aber warum muss jeder Rap-Name englisch ausgesprochen sein? Du kannst Rico heißen, es wird aber Rico ausgesprochen, sobald du auf einer Bühne bei einem Battle stehst. Du darfst keinen deutschen Namen irgendwie haben als Rapper.
Ich denke gerade nach, um dich zu widerlegen, aber...
Es gibt einen, der heißt Josef Steinschleuder. Der ist aber auch so ein... Also das ist so ein Honk und so ein Honk-Name.
Kann sagen,
ist,
ja.
Also das ist einfach dämlich.
Wie heißt der Typ von 1-2? Hat auch so einen Namen.
Dendemann?
Ja, Dendemann. Ist nicht Dandyman.
Ja, okay, Dandyman. Aber ich glaube, sobald er sich auf eine Rap-Battle-Bühne stellen würde, würde man ihn Dandyman aussprechen. Safe.
Safe.
Was cool wäre,
Dandyman. Kurzer Fact, Gentleman, der Kölner Reggae-Artist, hat sich Gentleman genannt, weil er Tillmann heißt. Und als er dann nach Jamaika geflogen ist,
Gentleman.
Ja, haben alle gesagt, ah, Tillmann, der Gentleman!
Und das ist nein, das hat er nicht.
Ja, das, ja.
Geiles Wissen.
Ja.
Danke dafür. Ja, kurz zu meinem Vorbild zurück. Und zwar war das Joel, oder Joel wahrscheinlich gesprochen, aus einem Henning Mankell-Buch. War das so ein kleiner, depressiver Junge, der irgendwie Sachen erlebt hat. Und ich war mit 13, hatte ich ja eine Crew, die hieß Tiefgrund, wie du weißt.
Ja.
Weil die Texte so tiefgründig waren.
Tiefgründig war, das kann ich auch genau, bestätigen.
Ja, macht Sinn.
Ja.
Und kannst vielleicht auch ein Zitat an dieser Stelle vom Besten geben.
Stammen wir nicht alle von Adam und Eva ab. Intoleranz kann nicht überraschen, wie Schäfermatt seit jeher hat. Einer den anderen unterdrückt, bla 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 bla, nur anders geschmückt. Und das Interessante, liebe Hörerinnen und Hörer, ist, dass Tiefgrund folgende Flow-Strategie hatte. Der Beat geht los und ich fange an, einfach wieder ein Wasserfall zu rappen. Und Tiefgrund hat nicht gecheckt, auf den Beat zu rappen. Und das ist eigentlich, genau, es war komplett Offbeat.
Es war No Beat.
Es war No Beat. 20 Jahre später wäre es irgendwie innovativ und interessant gewesen, aber die Welt war noch nicht reif für Offbeat-Rap.
Ja, genau. Wir waren unserer Zeit voraus.
Das definitiv.
Nee, insofern war dieser Joel war irgendwie mein komisches Vorbild, weil ich mich in ihn reinfühlen konnte, weil ich halt auch, ich war sehr, sehr deep mit 13.
Das kann ich auch bestätigen.
Es gab ja die Fraktion auf dem Pausenhof, waren die Spaß hatten und die Freunde hatten und aber die mit deepen Gesprächen immer im Kreis um den Pausenhof außen rumgegangen sind. Und ich tue so, als hätte es die in jeder Schule gegeben. Was Quatsch ist, ich war einfach nur so. Ich bin mit Oskar über den Schulhof, außen immer rum. Und wir haben immer über alle geredet, sind nach dem Motto, Gott, sind die oberflächlich. Das ja. Und haben uns
so darüber erhoben. Ich liebe auch.
Ernst und auch sofort, auch nicht angefangen mit, wie geht's dir? Und dann gut, sondern sofort mit, ja, heute so und so. Sofort so deep eingestiegen.
Jakob, das ist jetzt das Episodenthema, weil ich merke gerade, da habe ich übelsten Gesprächsbedarf. Die Idee von Oberflächlichkeit. Ich glaube, da wird viel Bullshit erzählt in den deutschen Medien. Scherz. Nee, ich glaube, aber ich möchte erstmal hier bleiben. Ich ist nur kurz ein Prequel, eine kleine Vorschau dazu, dass das jetzt die Episode ist, oberflächlich. Okay,
also. Jetzt hast du dich verzettelt.
Ja, schneiden wir raus. Nee, aber okay. Nein, ja. Also du und Oskar, also basically wart ihr aber einfach zu zweit befreundet und ihr habt euch irgendwann entschieden, okay, ihr seid die Nicht-Oberflächlichen.
Genau, und wir haben, also ich habe letztens noch mit irgendjemandem darüber gesprochen, dass es eigentlich so das Gegenteil war von Smalltalk. Also es ist halt so, stell dir vor, du kommst auf eine Party und fragst halt jemanden, und wie geht's? Alter, ey, pass auf, so die Situation mit dem Irak in den USA ist ja gerade echt prekär. Ich weiß nicht so richtig, wie es mir geht. Du würdest sofort weggehen. Du hast gar keinen Bock auf diesen Menschen. Und so waren unsere Gesprächsthemen. So dürfte ein Gesprächsanfang von uns verlaufen sein. Wir waren auch mal in Bergen-Belsen, im KZ mit der Schule, und im Bus danach, also es war natürlich super bedrückend, und im Bus danach hat irgendjemand über irgendwas gelacht und Leute haben jetzt angefangen, das Thema wieder zu wechseln.
Ja.
Und wir waren so die ganze Busfahrt völlig empört und waren so richtig,
darf man nicht.
So richtig, also ja. so wir hätten sie am liebsten wirklich angeschwärzt dafür, dass sie gelacht haben, eine halbe Stunde, nachdem sie aus Bergen-Belsen raus waren. Und wir waren die noch so 3 Stunden lang diese Stimmung so aufrechterhalten haben, obwohl alles in dir sich dagegen gewehrt hat und du mit den Gedanken wieder weg davon wolltest. So.
Aber ich finde das irgendwie, keine Ahnung, ich finde das irgendwie sympathisch, was du mir erzählst. Also, dass ihr einfach so euch überlegt habt. Und ihr so,
wir brauchen unsere Rolle.
Ja, genau. Wir sind schwermütig.
Ja.
Und wir nehmen das Gewicht der Welt auf unsere Schultern auch so ein bisschen.
Einer muss es ja machen.
Und dann in großen Kreisen, um den Pausenhof zu gehen und über die anderen.
Nicht zu lästern.
Sondern
ihre mickrige Existenz und ihr Verdrängungstum zu analysieren und eigentlich ihn zu verzeihen noch dabei.
Das ist so witzig.
Ja.
Das ist so witzig. Das ist aber auch etwas, was sich tatsächlich nicht sonderlich bei dir gehalten hat, glaube ich. So.
Nee,
das
überhaupt nicht.
Guterweise, auch nicht bei Oskar, ne?
Aber nee, egal. Bei Oskar ganz und gar nicht.
Ja.
Aber was war denn deine Rolle? Also bevor wir auf das Thema Oberflächlichkeit zurückkommen, was war denn deine Rolle in der Schule? Warst du einfach immer so Standard-Klassenclown?
Ja, wir hatten ja die spezielle Situation, dass wir eine Klassenclown-Crew waren. Und deswegen war die Schulzeit eigentlich auch ziemlich cool in der Hinsicht. Weil wir halt irgendwie eine Gruppe von irgendwie, keine Ahnung, 5 Jungs waren. Und wir haben halt irgendwie witzige Scheiße gebaut. Und es ging natürlich auch um Coolness und bla und um irgendwie Mädchen und so, wie bei allen anderen auch. Aber es war trotzdem irgendwie alles gerahmt in so einem witzigen Rahmen. Deswegen war es irgendwie schön.
Ich glaube, ich habe dann auch irgendwann so mit 14, 15 bin ich in die Klassenclown-Rolle reingerutscht und dann da auch gerne geblieben.
Ach, krass, dass du vorher einfach die ganze Zeit...
Ich war richtig deep.
Ja. Das ist so witzig. Und dennoch nie Adorno irgendwie für dich entdeckt. Das ist schon
weird. Ja, das ist ja eigentlich die logische Konsequenz daraus.
Ja.
Also. Wahrscheinlich war Adorno als Schüler wie ich, nur ich bin dann anders abgebogen.
Ja, stimmt.
Ich denke, darauf können wir uns einigen.
Ja.
Jan, was wolltest du denn genau?
Nee, ich bin mir auch nicht ganz genau sicher, aber ich...
Du hast es zum gesamten Episodenthema ausgesucht.
Okay,
jetzt solltest du ein bisschen was liefern.
Das Ding ist mit der Oberflächlichkeit. Okay, was können wir erstmal irgendwie definieren? Was wird damit gemeint? Also es ist natürlich irgendwie so, der und der ist voll oberflächlich und die ist voll oberflächlich und das ist schon was, was man irgendwie so kennt, auch als ein Vorwurf.
Ja.
Und das ist dann sowas wie, keine Ahnung, sich nicht mit Politik auseinanderzusetzen oder sehr sozusagen darauf aus zu sein, keine Ahnung.
Sich auch nicht zu viel mit sich selbst halt zu beschäftigen. Also generell nicht zu viel zu reflektieren einfach.
Ah, okay.
Also ich habe zum Beispiel Oberflächlichkeit, muss ich gerade dann denken, was, das hat sich eigentlich so gedreht. Es gibt heute auch noch Leute, die sind irgendwie Mitte 20, 30. Ich finde ja, wenn ich so durch Insta scrolle und tatsächlich hier und da auch so Fashion-Sachen gucke und so, hauptsächlich, es sind eigentlich geschlechtsunspezifisch, aber bei so keine Ahnung, so Instagram-Models, die dann immer in ihrer Caption aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen, ich weiß nicht, wo das herkommt, diepe Sprüche oder diepe Lebensweisheiten raushauen müssen und dann auch so irgendwie, weiß nicht, so ein Mädel mit ihrer Freundin dann so ein Bild macht und darunter so, heute wieder echt mal tiefsinnige Gespräche geführt, bla bla bla, wo ich denke, krass, ja, ihr seid wie ich mit 13. Also es ist halt so richtig albern einfach. Und ich finde, da wird sich irgendwie auf so eine oberflächliche Art und Weise von Oberflächlichkeit abgegrenzt.
Ach so.
Was ich halt gar nicht checke.
Okay.
Aber du kennst doch diese Captions. Anstatt einfach zu sagen, guckt, mein Körper ist geil, meine Klamotten sind teuer, check,
ja, aber das gehört krass, ja auch mit zum Image, ne?
Ja, aber warum gibt man sich so einen deepen Anstrich? Was soll das?
Ja, ja.
Also deep, also irgendwie wird so Sexiness jetzt mit Deepness gekreuzt. Und das ergibt irgendwie keinen Sinn. Niemand, wer liest sich denn die Caption durch und denkt sich, ah, das Foto ist mir scheißegal, was für ein deeper Spruch? Niemand. Ja. Gut, aber das war noch mein kleiner Beitrag zum Thema Oberflächlichkeit. Da es jetzt aber das Episodenthema ist, Jan, okay, wollte ich das Thema auch gar nicht oberflächlich nur streifen.
Nee, genau.
Worauf wolltest du mit der Definition hinaus?
Weil ich überlege halt, dieser Vorwurf von Oberflächlichkeit irgendwie, glaube ich, aus unserer Herkunft herkommt und so ein bisschen herabblickt auf Leute, die gesellschaftlich unter uns stehen, nämlich irgendwie deren Eltern nicht irgendwie schon sozusagen ein ordentlich angenehmes Leben ihnen möglich gemacht haben, sondern erst noch dabei sind oder so, die dann deswegen andere Sachen wollen und dafür dann sozusagen erniedrigt werden, dass sie zum Beispiel, keine Ahnung, schnell viel Geld verdienen wollen und schnell viele schöne Statussymbole haben wollen oder so.
Stimmt.
Und dann wären dann so, wenn dann so Leute wie du und ich halt so sind, so, nee, ich will eigentlich nur Hermann Hesse lesen. Und so, weißt du, also
ich hasse
so
Hermann Hesse,
so,
aber
ja, genau, aber so bessere Sachen wollen. Und es gibt so dieses, nee, du musst bessere Sachen wollen.
Lieber Steppenwolf statt Lambau, sag ich immer.
Ja, genau. Und ich glaube, daher kommt, also, und das ist dann sozusagen diese Verachtung gegenüber Leuten, die so in Anführungszeichen materialistisch sind. Und man selber ist aber schon postmaterialistisch, ist das aber nur, weil einem halt das schon in die Wiege gelegt worden ist, das nicht mehr so sehr wollen zu müssen.
Ich glaube, das ist nämlich genau, ich habe gerade nämlich, während du geredet hast, an was völlig anderes gedacht, weil es mich nicht interessiert hat. Aber ich habe gedacht, dass dieser Vorwurf von Oberflächlichkeit auf die gesamte Persönlichkeit ist so ein Vorwurf, den macht man bis Mitte 20, dann hört das irgendwie auf, dass du sagst, hey, du bist voll oberflächlich, weil man irgendwie gelernt hat, dass es dumm ist. Und der einzige Vorwurf, den man heute noch macht als über 30-jähriger Mensch, der mit schräg hochgelegtem Arm schläft, ist nämlich genau das Materialistische, dass man sagt, ey, du bist ultra oberflächlich, warum kaufst du dir jetzt, warum ist dir das wichtig, 400 Euro Sneaker zu kaufen, damit dich dann irgendjemand irgendwie als krass wahrnimmt oder irgendwie, also das ist halt krass oberflächlich und dumm, oder deine Inszenierung auf Social Media ist oberflächlich. Das sind eigentlich die beiden Oberflächlichkeiten, die einem noch vorgeworfen werden, und mit dem Materialismus gebe ich dir voll recht.
Genau, also aber meine These ist ja, dass sozusagen, einerseits finde ich es schade, dass dafür der Begriff Materialismus verwendet wird, der irgendwie marxistisch auch ganz anders konnotiert ist, und andererseits finde ich halt sozusagen, habe ich so null Pro, also ich finde, der Mensch, der 400 Euro Sneaker will, irgendwie hat keine besseren oder schlechteren Wünsche als der Mensch, der endlich Hegel durchlesen will oder so. Mhm. Also ich finde, es ist tatsächlich für mich irgendwie gleichwertig.
Ich finde es aber trotzdem affig, irgendwie, ja, was heißt affig, aber genau, es ist natürlich abwertend, meine Haltung, kriege ich auch jetzt nicht so spontan während dieser Episode raus, aber es ist so, ich finde, ich kann gewisse Sachen dann nachvollziehen, aber so ein, ich meine, gut, du als Fashionist weißt das natürlich besser als ich, aber so ein 300 Euro Gucci-Shirt, einfach nur ein weißes T-Shirt, so, das ist dann, das checke ich halt nicht. Das finde ich dann halt irgendwie oberflächlich, dass da einfach Gucci draufstehen muss noch. Und das finde ich ist dann, ja, du hast wahrscheinlich recht, der Wunsch ist, sollte man gar nicht so drüber urteilen, wenn es die Person krass glücklich macht, genauso wie ein Hegel-Buch gelesen zu haben. Hegel liest du doch auch nur, um nachher zu sagen, dass du Hegel gelesen hast. Das ist quasi das Gucci-Zeichen einer vermeintlich gehobenen Schicht, so, oder nicht?
Das ist genau mein Punkt und es macht beides nicht glücklich. Ja. So, keine Ahnung. Weil ja auch, und witzigerweise sind diese Poesiealbums Pseudodietensprüche häufig auch über das Glücklichsein, oder? Und das Glück finden und so.
Darüber habe ich auch nachgedacht letztens, aber habe ich dich unterbrochen, Entschuldigung.
Nee, lass uns in die Richtung gehen. Lass uns die Poesie
Es bleibt unter dem Oberthema, Jan. Keine Angst, das ist das Episodenthema, so bleib ruhig. Kurz zur Erläuterung der Hörerinnen und Hörer. Jan hat gerade beide Daumen in die Luft gehoben. Das ist auch so ein klassisches Ü30-Ding, dass du beide Daumen wieder zeigst. Das ist ungewöhnlich. Poesiealbumsprüche. Ich habe mich da letztens, also ich reg mich da ja generell extrem drüber auf, weil auch Freunde von mir manchmal solche Sprüche posten, die so völlig offensichtlich aus irgendwelchen Motivationscoach-Büchern oder aus solchen, wie ich in 10 Tagen zum Millionär wurde, Scheißbüchern kommen. Und ich fuck mich dann voll drüber ab. Aber wenn dann so Sprüche aus so, keine Ahnung, in einer Ausstellung, die irgendein Kunstkünstler gesagt hat oder die in irgendeinem Text auftauchen oder die in so einem vermeint intellektuellen Kontext kommen, die zitiere ich dann irgendwie auch und halte und trage die so vor mir her. Mhm. Keine Ahnung. Eins habe ich gerade gelesen. Kunst ist das, was das Leben interessanter macht als Kunst. Um ehrlich zu sein, ich habe es auch noch nicht genau verstanden und es ist kein gutes Beispiel.
Nee, das könnten aber auf 2 Arten gemeint sein. Also du machst das Leben interessanter als Kunst interessant ist oder macht das Leben...
Okay. Ich sehe es so, Kunst reichert das Leben so sehr an, dass es dadurch interessanter wird, als Kunst es selbst ist. So sehe ich es. Ist aber egal.
Nee, ich habe es immer noch nicht gecheckt.
Nee, Kunst...
Kannst du den Satz umformulieren?
Ich habe es gerade versucht. Wenn du dir Kunst anguckst, dann gibt dir das irgendwie was in Kunst, fügt einen Aspekt zum Leben hinzu, der irgendwie bereichernd ist und irgendwie spannend und du kriegst eine andere Sicht auf die Welt und es macht quasi dein Leben irgendwie oder deine Wahrnehmung irgendwie runder und interessanter und dadurch... ist das Leben spannender, als es Kunst selbst jemals sein könnte.
Okay.
Weil Kunst selbst ist dann eigentlich langweilig. Und weil Kunst hat dein Leben spannend gemacht und so.
Ja, okay.
Und
dieser Satz ist schon so ein bisschen Pseudodieb.
Ja, Pseudodieb. Und wie gesagt, also wenn du anfangen musst, über einen Satz zu diskutieren, wie ist er jetzt genau gemeint, dann hast du ihn vielleicht auch nicht wirklich verstanden.
Yes.
Ich trage den jetzt auch nicht als Lebensmotto vor mir her, deswegen ist kein gutes Beispiel. Trotzdem würde ich so einen Spruch als Caption unter mein Foto hauen, im Zweifel. Wenn ich jetzt spontan jemand sagt, okay, hau kurz meine Caption raus, hätte ich gesagt, okay, jetzt erst Problem, wird scheiß drauf. Und ich würde mich eine Stunde später nicht dafür schämen. Mhm. Es ist im Prinzip das Gleiche. Also es ist halt nur schwerer zu verstehen, aber.
Ja, es ist
ich
schon.
Ich bin für solche Zitate durchaus auch empfänglich.
Es ist schon auch nicht das Gleiche, weil die Sätze haben ja schon auch eine Aussage und man kann sie dann auf diese Aussage hin irgendwie beurteilen. So, keine Ahnung.
Also aber sich mit Zitaten
darum
geht's mir.
Ach so,
das machst du in gleicher Form.
Ja, ich finde auch...
Ich sag dann halt, ich bin kunstinteressiert und schlau.
Ja, voll. Oder man kann das irgendwie dann auch in der politischen Richtung gehen, dann kannst du irgendwie so ein Zitat von irgendwelchen politischen Denkern oder so nehmen oder so, genau, oder... Ja. Aber worauf wir uns, glaube ich, einigen können, ist, dass diese Motivationssprüche, die nur sozusagen zum Inhalt haben... Hey, wenn du dich anstrengst, dann wird das schon. Und dann halt blumig formuliert, dass das halt Müll ist.
Ja.
Und es auch einfach faktisch falsch ist.
Ja.
So. Ja.
Insofern, ja, ich finde so Poesiealbumsprüche. Hattest du ein Poesiealbum?
Ich glaube schon. Ja, mehrere. Ich weiß nicht, es gab so eine Zeit, da hatten das alle.
Ich habe immer nicht verstanden. Also ich hatte keins. Mir wurden auch wenige gegeben. Wie gesagt, so ab Klasse 9 ist mein Sozialleben bergauf gegangen. Mir wurde das immer gegeben und dann wurde immer erwartet, dass du das mit nach Hause nimmst.
Genau, und dann zu Hause
das. Und ich habe immer nicht gecheckt, weil ich habe die da am Anfang habe ich die direkt in der Schule ausgeführt, weil ich dachte, ja, ist jetzt nicht so schwer. Und dann wurde ich immer so schräg angeguckt und habe gecheckt, okay, oh, ich muss so tun, als würde ich mir richtig viele Gedanken machen, deswegen nehme ich es mit nach Hause
und
kladder das da auch einfach nur rein.
Aber das hat halt Bock gemacht, weil es du wurdest so Fragen irgendwie gestellt, die halt cool sind, die auch heute noch man gerne beantwortet, so nach dem Motto, was ist dein Lieblingstier, was ist deine Lieblingsfarbe, Lieblingsspruch und so.
Ja.
Das ist ja cool, das macht ja Bock.
Ja.
Also, liebe Hörerinnen und Hörer im norddeutschen und nordwestdeutschen Raum, bitte Schickt mir eure Poesiebücher, ich nehme sie einen Tag mit nach Hause und bringe sie dann morgen in Erdkunde euch wieder und habe euch was reingeschrieben.
Hat sich dein Lieblingstier krass geändert über die Jahre?
Ich glaube, Lieblingsdings zu haben ist so ein bisschen auch was, was man mit Mitte 20 aufhört zu haben, oder?
Ja, ja, safe.
Ne, weil ich, keine Ahnung, klar gibt's Tiere, die ich mag.
Genauso.
Aber ich habe jetzt nicht so das Ranking, weißt du?
Nee.
Nummer 1, Lux. Nummer 2, Rotmilan.
Ja, so wie du auch nicht mehr sagst, das ist mein bester Freund. Damit hörst du eigentlich auch auf.
Oh Gott,
ja. Und womit man aufhört, was ich super scharf
außer,
finde.
Außer, dass du mein bester Freund bist. Aber
okay, ist halt so. Okay, nee, du auch, Jan. Du bist auch mein bester Freund. Also nee, theoretisch macht man das nicht.
Genau.
Also, darauf können wir uns einigen. worüber man auch nicht mehr spricht, was ich total schade finde, ist, was man zu Weihnachten gekriegt hat. Und man erzählt sich irgendwie, und wie war es mit der Familie und bla bla bla. Nein, ich habe irgendwie voll viele Gespräche jetzt nach Weihnachten geführt und ich habe erst spät im Gespräch dann mal gefragt, und was hast du so bekommen? Weil ja, nix Dolles halt, irgendwie Gutscheine und so. Man dachte, ja, okay, ist halt wirklich auch scheiße langweilig. Aber man redet da leider nicht mehr drüber. Mein Gefühl.
Ja.
Oder redest du darüber, was du bekommen hast? Was hast du Weihnachten bekommen, Jan?
Ich habe einen Dino bekommen von dir. Ich habe eine Lego-Dino bekommen. Mhm.
Drei Lego-Dinos.
Drei Lego-Dinos in eins. Eine Zigarre und ein Stollen.
Ein Stollen?
Ja.
Ich hasse Stollen.
No comment. Aber ja, es ist. Ein Stollen ist so ein bisschen. Ist so ein bisschen erster Entwurf von einem Kuchen. Und dann hat man halt aufgehört, weiter zu entwickeln.
Stimmt, er ist irgendwie nicht zu Ende gedacht und ist in seiner Struktur auch nicht sonderlich komplex. Man kann ihn sehr schlecht schneiden. Stimmt, Es ist wie so ein Sketch von einem Kuchen. So, es ist
ja, wie wär's, wenn wir so, Hefeteig und wir haben noch ein paar Rosinen. Okay, wir nehmen noch die Rosinen mit rein. Okay, es schmeckt jetzt einfach nach Hefeteig. Lass uns doch Puderzucker nehmen und das komplett mit Puderzucker. Okay, ja.
Fertig.
Nicht so gut.
Lass uns das jahrhundertelang so lassen.
Ich habe das Gefühl, das ist so ein Nachkriegsding, oder?
Voll, das glaube ich auch.
Also ich weiß nicht, dass mein Vater da übelst drauf abgefahren ist.
Das ist auch so ein Kuchen, wo nicht auffällt, wenn du zur Hälfte Sägemehl verwendest einfach.
Ja,
voll. Das geht einfach durch.
Ja, genau.
Deutschland.
Hallo?
Und zwar haben wir da oft drüber gesprochen und ich frage mich, ist es ein deutsches Phänomen, dass Eltern diese unfassbare Angst vor Computerviren haben. Das hat auf jeder CD, also zum Beispiel mein Stiefvater checkt, wenn ich ihm einen USB-Stick gebe und sage, hier, ich müsste einen Text ausdrucken, dann sagt er so, nicht einfach reinstecken, dann scannt er den erstmal irgendwie, packt den in so eine Quarantäne-Virenstation auf Antivir und scannt den erstmal durch, weil er der Meinung ist, bei mir hagelt's nur so von Viren. Alles ist, also ich bin eigentlich eine laufende Computerbazille. also diese unglaubliche Angst vor Computerviren ist bei Eltern oder unseren Eltern auf jeden Fall extrem ausgeprägt. Und ich frage mich, ist es von deutschen Eltern ein Phänomen oder gibt es in anderen Ländern auch? Sind italienische Eltern auch so, oh scheiße, ich hasse Computerviren? Und meine Theorie ist, es ist eher ein deutsches Phänomen, wahrscheinlich, weil deutsche Medien sich da mehr drauf stürzen und zur Computersicherheit super groß geschrieben wird. Ich weiß aber nicht, wie es in England, Italien, Frankreich ist.
Ich glaube, es kann sein, dass das etwas mit dem deutschen Charakter zu tun hat. Weil ja zum Beispiel auch, das ist ein anderes Beispiel und ich weiß nicht genau, wie ich darauf komme, aber wenn du mal so Atomkraftangst vergleichst, ist, glaube ich, so Deutschland sozusagen überdurchschnittlich krass damit.
Mhm. Ich glaube, Frankreich ist, glaube ich, die haben extrem viele Atommeiler.
Ja, das ist ja genau. Und ich glaube, und irgendwas, aber ich habe keine Ahnung, ich finde es auch irgendwie so komisch, irgendwie über solche Volkscharakter.
Nee, ich weiß nicht,
zu reden. Obwohl es sie natürlich irgendwie gibt, ne, durch irgendwie kulturell überliefert und so weiter und so fort. Und ein Land hat ja auch eine spezifische Geschichte und so. Also es gibt auf jeden Fall. Und ich glaube, deswegen könnte man jetzt von der Atomangst ausgehend auch sagen, dass die Deutschen auch mehr Computervirenangst haben. Und ich glaube, das wird sich
aber auch... Ich finde halt einfach die Vorstellung witzig, dass halt überall auf der Welt alle Eltern sind, ja komm, scheiße nicht ein, und nur die deutschen Eltern so richtig Schiss vor Computerviren.
Ja, das kann super gut sein, ja.
Wie so ein gallisches Dorf, was einfach nur die haben Angst.
Ja. Okay, kurz doch nochmal zu den Nazis. Also die Nationalsozialisten hatten ja die Idee von einer gesunden Volkswirtschaft.
Mhm.
Also das ist sozusagen einfach ein kapitalistisches System mit Arbeitsteilung und so, würde super gut funktionieren, wenn da nicht diese Bazillen im Volkskörper wären, die die Wirtschaft krank machen. Und damit haben die Nationalsozialisten natürlich gemeint, die Juden und ihre Finanzwirtschaft. Und da hat man eben auch schon diese Metapher von einem gesunden und einem kranken Körper benutzt und gesagt, okay, wir müssen diese krankmachenden Elemente entfernen aus der Wirtschaft und dann wäre das deutsche Volk glücklich und so. Und vielleicht wollen unsere Eltern deswegen so viel USB-Sticks nach Viren durchscannen.
Okay, das heißt, du meinst einfach, es sind immer noch virtuelle Nazis einfach, aber nur im Virtuellen.
Ja, Computer-Nazis.
Okay.
Genau.
Steile These.
Ja. Kann man bestimmt belegen und widerlegen.
Ich glaube,
schreibt
vor allem
mir kann sie widerlegen. Auf ndr.de.
jan@ndr.de. Ja. Ich wollte hauptsächlich auf die Computerangst hinaus, weil ich es einfach großartig finde. Soll ich noch mal, hast du noch weitere Kategorien?
Ich habe nur noch so eine kleine Sache, die auch wieder um Deutsche geht, aber vielleicht haben wir jetzt genug über Deutsch geredet.
Du kannst, sag doch einfach Österreicher, Jan.
Okay, also das Problem, was ich mit Österreich, ich habe verstanden, warum Österreicher mehr nerven als jetzt zum Beispiel Italiener, ist in der Orientierungsstufe in der US,
ja,
5. 6. Klasse.
Übrigens, glaube ich, gab es nur Niedersachsen.
Ja. Also deswegen für unsere NDR-Listeners auf jeden Fall.
Die kennen das natürlich.
Die kennen das noch von damals. Hatte ich eine in der Klasse Svenja und die war folgendermaßen, ihr Charakter, den sie angenommen hat, du hast ja schon die These aufgestellt, dass jedes Kind sich am Beginn der Schulzeit entscheidet, welche Rolle nehme ich an oder jedes Schuljahr vielleicht neu. Ihre Rolle war auf jeden Fall Streberin. Und das Ding, was alle am meisten an ihr aufgeregt hat, ist, dass sie so extrem die Regeln, die die Schule und die Welt hatte, so in den Alltag reingetragen hat, immer mit, das dürfen wir nicht. Mhm. Und irgendwie so, keine Ahnung, Lehrer war nicht da, wir haben irgendwas gemacht, was wir nicht durften, aber es war vollkommen egal, weil es ist erstens nicht wichtig und zweitens konsequenzenlos und drittens eine artifizielle Regel. Aber sie hat die immer durchgezogen und durchgehalten und ich kenne die auch länger, die ist dann mit mir auch aufs Gymnasium gegangen und das hat sich rausgewachsen und sie war dann cool. Und ich glaube, bei Deutschland hat sich das nicht rausgewachsen. Und Deutschland ist immer noch so ein bisschen, das dürfen wir nicht.
Meinst du?
Mhm.
Hast du ein Beispiel noch?
Zumindest muss es immer artikuliert werden.
Dass man jetzt gerade eine Regel bricht?
Dass man jetzt gerade eine Regel bricht. So, na hier, in den Füßen auf dem Zeppelin sitzt. Oder so, beispielsweise. Ist ja. Oder...
Ich kann das nicht beurteilen. Das ist ja. Also weißt du, Jan, für mich spielen Ländergrenzen und Nationen überhaupt keine Rolle.
Cool.
Deswegen ist mir halt sowas total egal. Ich lege mich da nicht auf Regionen fest.
Wow.
Wenn dir das jetzt so voll wichtig ist, das so zu benennen, ist okay. Aber mir ist das halt nicht wichtig. Ich würde halt ungern so viel über Deutschland einfach reden.
Voll schön und inspirierend irgendwie.
Cool, freut mich. Übrigens, du hattest die Kategorie Sachen, die es nur in Filmen gibt, wie auch immer deine Slogan ist.
Filme?
Lügen über alles. Von Jakob?
Und Jan? Was mir auffiel als, also ich habe da einen Satz gesagt, den es glaube ich sonst nur in Filmen gibt, jetzt an Silvester, und zwar war ja unser Klassenkamerad und Freund Melchior da, dessen Namen man nicht sagen darf, weil es gibt nicht so viele Mechos. Und ist der Satz, setz dich. Das ist ein klassischer Filmsatz. Mecho ist jemand, der steht dann ja einfach rum und dann will man irgendwie so ein bisschen Ruhe in der Küche einkehren lassen, weil er ist halt 12 Meter groß und man will irgendwie er soll einfach ein Wasserglas vor sich haben und sitzen und dann kann man sich mit ihm entspannt unterhalten, aber wenn er in der Ecke steht, dann ist die Ecke extrem groß plötzlich und es ist so, und deswegen meinte ich zu Mecho, setz dich doch. Aber das ist ein Unterschied zu setz dich doch, weil in Filmen ist doch voll oft, dass jemand im Büro kommt, dann setz dich oder setzen sie sich. Sowas sagt niemand. Das ist wie so ein Befehl. Das ist ultra unhöflich. Vielleicht in der oberen Führungsriege bei Banken macht man das.
Und schreibt Großkanzleien. Uns, wenn ihr da seid.
Bitte?
Schreibt uns, wenn ihr da seid und klärt uns auf.
Aber ich finde, die setz dich ist so ein Satz, der außerhalb von Filmen eigentlich nicht existiert. Genau wie folgen sie diesem Auto?
Ich glaube, es ist hier halt schon, wenn zum Beispiel ein Auto gefolgt werden muss. Mhm. Das wäre halt echt cool. Das haben bestimmt auch schon mal so Leute ausprobiert. Einfach in ein Taxi zu steigen und sagen, folgen Sie diesem Auto.
Wir haben das mal gemacht, voll besoffen.
Siehst du?
Genau. Sind wir halt ein Rennen gefahren, haben gesagt, fahren Sie in diesem Taxi her, und unser Taxifahrer hat es komplett übertrieben und hat an der Ampel, die gerade auf Rot gesprungen ist, ist er trotzdem noch über Rot gefahren, einfach nur damit wir die aus dem Fenster gelehnt, die anschreien und die überholen. Und der Taxifahrer hat es richtig gefühlt. Ja.
Das ist auch eine der Sachen, die ich im Leben nicht so ganz gerne mag, ist aus einem Fenster, aus einem Autofenster gelehnt, angeschrien zu werden.
Ja, was das halt, magst du nicht?
Nee.
Ach so!
Aber das Witzige ist, es passiert halt nicht unhäufig. So.
Nein, stimmt.
Weil es sind immer viele Testosterons irgendwie unterwegs, ja, die das müssen.
Ja.
Ja.
Ich glaube, dass dieses Thema auch, wenn du eine Frau bist, nochmal ganzen Ticken stressiger ist.
Oh ja, das stimmt.
Das habe ich ja auch nie verstanden. Dieses aus dem Auto raus, Frauen, dieses aus dem Auto raus, irgendwie einer Frau hinterrufen, so, hey, und du bist, deine Stimme ist schon so langsam. Warum, was soll das? Wo ist der Mehrwert? Außer, dass du deinen Jungs gezeigt hast, guck mal, ich traue mich, bei voller Fahrt eine Frau mit einem Wort, einem Urlaut anzuschreien. Weil, die Frau wird nicht sagen, geil, dass du mich angerufen hast. Das wird nicht passieren. Also so an einer Ampel mit so einer Gruppe noch so, hey Chica, ist auch ultra stressig, kann ich aber noch mehr nachvollziehen, weil es eine potenzielle Interaktion geben könnte, aber aus einem Safe Space des Autos vorbeifahren und was rausschreien, check ich nicht.
Ja, aber es ist jetzt tatsächlich irgendwie sehr aggressiv, einfach so nach dem Motto so, hey, wir müssen noch mal kurz hier klar machen, du bist eine Frau, ich bin ein Mann und ich sehe dich und deinen Körper als Frau, als Mann und du bist eine Frau. Das ist das, was in dieser einen Sekunde passiert.
Aber während ich das zu Ende gedacht habe, bin ich schon an der nächsten Kreuzung.
Genau. Ja. Ja.
Es ist sicherlich auch schon mal, habe ich das auch schon gemacht. Irgendwie, weißt du, mit der Hockeymannschaft aus dem Fenster irgendwie. Ja. Und ich überlege gerade, was es mir gegeben hat.
Ja.
Und auf jeden Fall nicht viel.
bisschen was.
Auf jeden Fall nicht viel, aber ich check's nicht. Das stimmt. Aus dem Fenster rausschreien ist eigentlich, außer wenn du jemanden kennst, wirklich Quatsch. Weil du fragst ja nicht auch nicht
im Vorfeld. Oder wenn du siehst, dass jemand irgendwie brennt und dann sagst du ihm, hey, du brennst.
Also. So. Stimmt, ja. Oder halt, wenn du fragst nach dem Weg und halt ultraschnell vorbeifährst und hoffst, dass die andere Person extrem laut und schnell antwortet und du es noch hinkriegst, aber in eine bist.
Ja. Also wenn du, ist das der richtige Weg zum Bahnhof? Ja!
Genau, so. So. Das mache ich auch oft. Mhm. Auch ein anderer Satz, der nur, ein Phänomen, das mir aufgefallen ist, dass nur in Filmen existiert. Ich habe gestern an Dende die DVD von Taxi Driver verliehen und dabei dran gedacht, dass er da ja so unfassbar lange mit seinem Spiegelbild redet und mit der Knarre dann immer so das so übt. These, nur in Filmen reden Leute mit ihrem Spiegelbild. Das passiert im realen Leben nicht. Dass man sich so vor den Spiegel stellt und so lange mit dem Spiegel spricht, oder machst du das?
Ich glaube, dadurch, dass es in Filmen so oft vorkommt, haben das schon Leute gemacht. Weil dann Leute denken, ah, okay, Leute üben ihr Vorstellungsgespräch mit ihrem Spiegelbild oder sie üben ihre Rede mit ihrem Spiegelbild, dann mache ich das auch.
Hast du mal mit deinem Spiegelbild gesprochen?
Ja, bestimmt irgendwann mal aus Spaß. Aber jetzt nicht so als... Ich gucke mich extrem selten im Spiegel an auch irgendwie. Keine Ahnung. Ich glaube, ja, da sind Menschen auch sehr unterschiedlich.
Da bin ich zum Beispiel auch so dankbar, wo wir gerade auch so ein bisschen beim Älterwerden waren und sie diese 9., 10. Klasse-Phase verlassen haben.
Sachen, die sich rauslassen und so.
Ja, wo ich dann so dankbar bin, dass ich denke, Gott sei Dank bin ich einfach älter. Wenn ich so die 16-Jährigen so in der U-Bahn, wenn die so im Tunnel ist, wie sie sich kurz bevor sie aussteigen, in der Scheibe noch so die Haare machen und man merkt so richtig, okay, du bist so krass darauf bedacht, wie deine Haare jetzt sitzen.
Ja, genau.
Und das ist weltbewegend. Also ja, wenn die Strähne jetzt hier drüber liegt, dann wird sie dich halt hassen.
Ja.
Und deine ganzen Freunde werden dich halt verstoßen und du so unglaublich, also wie unfassbar wichtig mir das war. Und dadurch, dass du diesen konstanten auch Personality-Check im Spiegel nicht mehr brauchst, hörst du damit wahrscheinlich einfach auf.
Voll. Ich erinnere mich noch, als ich noch zur Uni gegangen bin am Campus, gab es so einen Hip-Hop-Typen, der hatte so eine Hip-Hop-Cappy auf, also eine von diesen die so diese breite...
Mhm, wo die Sticker oben und unten noch dran sind.
Genau, die Sticker sind noch dran und diese breite, wie sagt man denn dazu?
Schirm.
Ja, der so breiter, nicht gebogener Schirm. Und ich habe gesehen, dass er diese Cappy immer so in einem ganz bestimmten Winkel auf hatte. Und es war so, weißt du, so ein ganz, ganz bestimmt, ja, so sehr weit oben und schräg, aber so, es war immer präzise genau dieser Winkel. Und das habe ich so verachtet. Ich habe so verachtet, weil ich weil ich wusste, dass jedes Mal, wenn er aus dem Haus gegangen ist, er die so extrem penibel gesetzt hat. Und ist nicht okay.
Ja, nee, verstehe ich. Das Einzige, wo ich auch mit meinem Spiegel ab und zu spreche, ist gerne in einem eher angetrunkenen Zustand zu Hause, wobei häufiger in irgendeinem Fahrstuhl mal oder so, dass ich häufiger meinen Namen sage in den Spiegel. Echt? Und so das Gefühl habe, wie leer plötzlich, wenn du so zehnmal Jakob, Jakob, Jakob sagst, denkst du so, krass, dieser Klang, dieser komische, abstrakte Klang ist mein Name. Leute identifizieren mit diesem Klang meine Person. Mhm. Wie absurd das ist. Darüber denke ich manchmal nach. Und das passiert eher vom Spiegel.
Und es passiert oft so.
Nee, nein, ja, zwei, dreimal die Woche, also nicht oft.
Ach so, okay, das geht ja.
Nee.
Also die meiste Zeit passiert das nicht.
Nee, eben. Genau, die meiste Zeit ist da, also die restlichen 23 Stunden passiert das halt nicht. Insofern ist es
gar nur nicht. Eine Stunde pro Tag. Ja. Also normal sozusagen.
Genau.
Ja, schön.
Was war,
du hast. Nee, ich glaube, das ist so meine These generell über Filme, ist, dass diese ganzen unwahrscheinlichen Dinge, die in Hollywood-Filmen passieren, aus Gründen, aus Story-Gründen und Metapher-Gründen und aus filmökonomischen Gründen, die dann einfach in die Realität übernommen werden. Das finde ich ein sehr, sehr spannendes Thema generell. Mhm. Weil es sozusagen manchmal halt auch wirklich einfach random ist. So. Also, weißt du, was ich meine? Also, dass du sozusagen, dass du etwas übernimmst, was in einem Film nur aus einer Notwendigkeit so gemacht wurde.
Ach so, ja.
Aber du machst es halt so, weil du denkst, so müssen die Dinge sein. Und ich wünschte, ich hätte ein Beispiel, aber.
Hey, meine ersten romantischen Erfahrungen.
Das ist ein großes Thema, genau.
Absurd geprägt, genau. Von Hollywood-Filmen.
Absolut.
So mein erster romantischer Kuss, der nicht mit Jana.
Name geändert.
War. Mein erster Zungenkuss war mit Jana.
Name geändert.
Okay, kenne ich witzigerweise. Kennst du Jana?
Name geändert.
Die
war mit mir auf Konfa.
Stimmt, genau, die war bei dir aus der Ecke. Und ich fand Jana.
Name geändert.
Nie so richtig unattraktiv, aber auch nie im Ansatz attraktiv. Es war so,
Jana. Name geändert.
War da und hat, also da halt. Und dann haben wir, Wahrheit oder Pflicht gespielt im Landheim. Mhm. Und übrigens, viele Leute in eher Tennessee Süddeutschland bestehen immer darauf, dass es Schullandheim heißt. Ich denke, Dicker, es ist doch klar, was gemeint ist, Mann. Du kannst es Schul einfach weglassen. Egal. Und dann,
Idioten.
Dann musste ich
irgendwie. Scheiß Bayern.
Irgendjemand hat bestimmt, dass ich ja
noch. Name geändert.
Zungenkuss geben musste.
Yes. Und. Du musstest ihr einen Zungenkuss geben.
Ja, dann sie, also wir uns halt.
Auf jeden Fall. Kurz.
Jan, ich komme gerade zu meiner Pointe.
Aber Entschuldigung, aber ich habe lange nicht mehr das Wort Zungenkuss gehört.
Nein, lange
und nicht. Es ist ein bisschen eklig.
Ja.
Entschuldigung.
Ja. Noch seltener als das Wort French Kiss. Das hat man auch mal eine Zeit lang benutzt.
Ja.
Naja, Mann, ist vielleicht auch übertrieben. Ich zweimal. Egal.
Ich auch zweimal.
Auf jeden Fall haben
wir. Also insgesamt wurde es viermal
benutzt. Nee, wir haben es miteinander benutzt, ja.
Wir haben es auch miteinander getan, wenn du verstehst, was ich meine.
Ja, was denn?
Nix.
Auf jeden Fall habe ich Jana.
Name geändert.
Wir haben uns einen Zungenkuss verpasst. Und ich habe sie halt gebissen. Ich hatte halt keine Erfahrung. Ich habe sie irgendwie
aus Versehen?
Ja, natürlich aus Versehen. So, ich denke, oh, Jana.
Name geändert.
Doch, so doof. Ich beiße sie jetzt einfach. Nein, ich habe sie hier irgendwie in den Mundwinkel gebissen.
Oh nein.
Irgendwie, also es war so richtig, wie ich mir das vorgestellt habe, es war ganz schrecklich. So.
Fuck.
Das war auf jeden Fall mein erster Zungenkuss. Furchtbar.
Yeah. Yeah.
Witzig, dass du ja
Name geändert.
Du kennst.
Ja.
Anderes Thema. Vielleicht müssen wir den Namen piepen, wenn sie das hört, weil sie hört ja viel NDR und wird sich angesprochen fühlen. Wie dem auch sei. Und mein erster romantischer Kuss, der war auch richtig so im Abspann im Kino, weil ich so gelernt habe, man macht das irgendwie so in Filmen, dass man sich dann küsst. Und wollte schon in der Kussszene vom Film, weil ich dachte, das macht man dann so.
Das macht Sinn.
Da habe ich dann irgendwie noch gecheckt, dass das zu kitschig und zu sehr gescriptet jetzt gerade ist.
Okay.
Und habe dann erst den Mut beim Arschmann aufgebracht. Aber sowas zum Beispiel, also mein gesamtes, die ersten romantischen Erfahrungen sind absurd filmgeprägt.
Ja, total.
Hast du auch so eine, wie war dein erster Zungenkuss mit Jana?
Name geändert. Okay, war nicht schlimm. Oh Mann, wie hieß die? Egal. Warte, ich muss gerade über mehrere Sachen nachdenken. Ich habe wenig geschlafen, deswegen bin ich auch nicht so hell. Aber ich glaube, was mir irgendwie durch Filme und so klar gemacht worden ist, sind so, ganz wichtig sind große Gesten.
Stimmt.
Und so Alleinstellungsmerkmale, so. Irgendwie so, nur du bist so und so und ich bin so und so. Und aber ich habe irgendwie, glaube ich, kein cooles Beispiel.
War jetzt nicht so griffig.
Nee. Beispielfinddienst.
Schneiddienst.
An unter NDR 083 NDR.de.
Ah, NDR.de sind auch die Buchstaben und das DE ist noch.
Ja, mit T9.
Ja, ja, klar.
Hör mal.
Übrigens, was auch ein sehr gutes Podcast-Thema ist, was wir nicht jetzt behandeln müssen, ist Konfa. Generell alles mit Konfa.
Auf jeden Fall, oh mein Gott, übelst Bock auf Religion in der Jugend. Gutes.
Ich hätte noch einen Punkt für Fashionista, wir können es hier abbrechen. Wir machen eine kurze Folge, nur Konfa. Okay. Und zwar, Jan, du als Neo-Fashionista, es kam mir einfach irgendwie wieder, und ich wüsste gerne deine Meinung dazu, weil ich auch tatsächlich Bock hätte, das wieder zu sporten. Ich hätte nicht den Mut, aber ich fände es cool. Übrigens, Sachen sporten sollte ich nie wieder sagen, ist extrem uncool.
Mhm.
Blinke Turnschuhe.
Ja, sehe ich jetzt immer wieder bei Kindern am Flughafen. Also bei Kindern sind die nie aus der Mode gekommen. Und ich finde die auch gut. Es ist halt, die Frage ist halt immer, was ist der blinke Rhythmus? Weil.
Ah, gibt's ja so, okay, du kennst dich offensichtlich gut aus.
Nee, das erinnere ich auch noch von früher, ist, dass die immer so, wenn du sozusagen den Kontakt mit dem Boden gemacht hast, dann ging so der Blinke-Rhythmus los und dann ist es sozusagen so Step, blinke die, blinke die, blinke die, blinke die. Aber was ich halt besser fände, ist halt so Step, Blink, Step, Blink. Dass du so dazu sagen, dass du die Kontrolle über den Rhythmus hast. Das heißt, wenn du irgendwie so tanzt oder so, dass es dann irgendwie damit harmonieren kann. Das wäre mir wichtig. Dann bin ich an Bord.
Okay. Was ein lustiger, weil du ja auch am Flughafen arbeitest, mit an Bord. Ja, ja, mega witzig. Dann wollen wir das als Endjoke. Endjoke ist auch ein Mega-Joke.
Also vielen Dank, dass ihr so lange bis zum Mega-Joke geblieben seid.
Und dass es jetzt eine herbe Enttäuschung war. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss, Dienst.
Tschüss.